Ja, da habt ihr euch auch erschrocken. Schon wieder eine Woche rum. Schon wieder eine Woche weg. Für immer weg. Aha. Kommt nie wieder. Ist weggelebt. Abgehakt. Abgerissen vom Abreißkalender der eigenen Biografie. In den Müll geworfen.
Ja.
So, die einzelnen Tage so abgerissen, so zusammengeknüdelt in Mülleimer. Tschüss, habe ich gesagt. Auf Wiedersehen. Und dann ist der Tag wirklich vorbei. Das muss man sich mal bewusst machen.
Das ist für mich, also muss ich kurz als intervenieren, das ist für mich komplett der falsche Einstieg, weil das sind die großen Themen, die mich im Leben am meisten deprimieren. Deswegen, das will ich alles gar nicht hören. Also all diese Zwischenzeit, zwischen den Hochs, die das Leben ab und zu überraschend bereithält,
ja.
Dieses Labsal, das ewig Gleiche, die Monotonie des Lebens, das Ganze, ich muss mal und man muss mal und ich muss noch.
Du kannst nicht jeden Tag in den Grill.
Unerträglich. Unerträgliches Leid und ich möchte daran nicht von dir, Klaas-Hofer Umlauf, auch in meinem Podcast erinnert werden, weil ich bin ja auch erster Hörer von dem, was du sagst.
Dass das Leben von Jakob Lund ist eigentlich wie die nordfriesischen Inseln und die Inseln sind praktisch immer die Highlights und dann muss er aber immer von Insel zu Insel hinschwimmen.
Ja.
Und das Schwimmen hasst er und das dauert teilweise Tage und Wochen.
Das hasse ich.
Und dann kommst du irgendwann so mit letzter Kraft dann in so einem zerrissenen T-Shirt, kommst du ein bisschen angespült in Borkum.
Ja.
Und dann heißt es, wo gibt's hier einen Kaffee? Und dann ist das Leben wieder schön, dann geht die Sonne auf. Dann kommen Menschen und legen so eine Notfalldecke um dich und du merkst, dann spürst du dich wieder. Ne?
Ja.
Ja, aber hättest du dich auch gespürt, wenn du mit der Fähre gekommen wärst?
Nein. Und das sind die Dinge in der Reiferwerdung und je mehr ich auf die 40 zugehe, für die ich ein Verständnis entwickle. There's nothing sweet without the sour, heißt es bei Vanilla Sky. Und das ist immer mehr die Erkenntnis, die in mir reift.
Das ist das, meine Oma hat mir beigebracht, wie man Pausen lebt. Und Pausen, leben und genießen heißt, eine Menge zu tun. Und meine Oma war gut darin, meine Mutter zu unterstützen, indem sie mich praktisch vor den Karren gespannt hat. Ja, meine Mutter hat gesagt, sie hat keine Zeit, muss arbeiten und so weiter. Kannst du auf die Kinder aufpassen? Hat sie gesagt, ist gar kein Problem. Und eine halbe Stunde später saß ich auf der Auffahrt mit einem Kartoffelschälmesser und habe das Unkraut zwischen den Steinen rausgekratzt, zum Beispiel.
Ja.
Ne, zwischen den Steinen hast du das auch mal gemacht, so eine Kinderaufgabe. Ja. Ne? Das kriegt man dann so, wenn man ein Haus hat und eine Auffahrt, dann muss man sowas machen.
Gott sei Dank hatten wir kein Haus und keine Auffahrt.
Und dann mussten wir mit dem Rechen in den Garten und da haben wir dann das Laub zusammengefegt auf große Haufen. Es wurde dann in so Tüten gemacht und dann auf den Laubhaufen gebracht.
Oh, damit ist das beschissen.
So, aber ja, habe ich
wie
auch
wie viele
gesagt.
Ameisen hast du da zerdrückt während dieser Arbeit?
Also
das waren nur Serienkiller, Achtung.
Absichtlich meinst du? Mhm. Nö, keine.
Keine, nee, ich auch nicht.
Nee.
Schmitty, hast du etwa Serienkiller-Tendenzen in dir?
Nee, gar nicht. Nee.
Hast du mit so einem Brennglas da so geguckt, wo ist der heiße Punkt?
Das hat man mal ausprobiert, aber das ist ja eher
wie
Knopf
Ted Bundy?
Auf, ne?
Wie Ted Bundy?
Was?
Ja, aber dann, um das so ein bisschen, weil ich habe natürlich ungefähr die Argumente vorgebracht, die du jetzt gerade gesagt hast.
Klar.
Ne? So, da fiel auch schon mal der Satz, was soll die Scheiße?
Ja.
Oder warum ich? Oder ich bin doch nur ein Kind.
Ja.
Und dann gab es aber immer den Moment abends, auch wenn ich bei meiner Oma zu Gast war, dann waren wir da in diesem Garten, wo sie immer arbeiten musste, musste ich dann mal mithelfen da und hatte dann so Blumenerde, Hände und so, also alles, was ich eigentlich mir nicht vorgenommen hatte im Leben. Und dann abends hat sie dann so einen Klappstuhl, so einen Plastikstuhl, so einen Gartenstuhl, der da auf dem Balkon stand, hat sie dann reingeholt und den hat sie so ausstaffiert mit Bettdecken und hat mir dann so eine Art Thron gebaut. Und ein paar Gummibärchen und was es so gab in dem Haus. Da gab es immer so kleine so Münzbonbons mit Schokolade drin. Die habe ich auch gekriegt. Und dann durfte ich Wetten, dass gucken zum Beispiel. Und dann habe ich das geliebt. Und dann hat meine Oma gesagt, jetzt wird gefeiert. Und dann habe ich mich mit meiner Oma hingesetzt. Haben wir sozusagen gefeiert, indem wir stundenlang Fernsehen geguckt haben. Aber das hat natürlich nur Spaß gemacht, weil ich den ganzen Nachmittag da in der Strafkolonie da arbeiten musste.
Ja verständlich. Das ist das Mindset, auf das läuft es einfach hinaus.
Ja, und so wollte ich das jetzt beginnen, dass man einfach mal kurz sagt, so ist es eben und was bringt es denn, wenn man allzu überoptimistisch in so eine Folge oder in so einen Tag oder von mir aus auch in sein Leben hineinstolpert, man kann ja nur enttäuscht werden. Das heißt, wir müssen eine Linie machen, die gerade noch erträglich ist.
Nein, du hast uns genullt.
Ich habe euch genullt.
Danke, Klaas, dass du uns wieder so herrlich genullt hast.
Ja, aber Klaas.
Und soll ich dir mal sagen, dass das meiste mit diesem Zeit geht vorbei und kommt nicht mehr wieder und so. Was stört einen daran? Man ist alt geworden. Das ist die große Aussage dahinter. Und weißt du, wo ich gemerkt habe, dass ich echt alt geworden bin? Wo ich wirklich so dachte, jetzt ist man alt. Eine Sache mir noch nie passiert. Und da habe ich das gelesen und dachte, das kann nicht wahr sein, jetzt bin ich alt. Ich habe festgestellt, dass der nordkoreanische Diktator jünger ist als ich.
Oh.
Er ist jünger.
Das ist ja wirklich
es gibt
kurios.
Es gibt einen Diktator auf der Welt, der nicht erst seit vorgestern im Amt ist, der jünger ist als ich.
Ja.
Kim Jong-un ist 38, ich bin 39.
Oh.
Ja, es ist so. Es gibt mittlerweile Diktatoren, die jünger sind als wir.
Feierst du echt deinen 40. nächstes Jahr groß?
Nein.
Warum eigentlich nicht?
Doch.
Weil ich finde, dass du ein guter Feierausrichter bist.
Ja, aber auch nur, weil ich das so selten mache.
Ja, aber 40 muss man doch groß feiern.
Nein.
Und du musst alle in die Karibik einladen.
In die Karibik?
Wer sagt eigentlich mal Karibik? Das ist Robert, so ein Robert-Geist-Wort, ne?
Ja.
Naja, wir fahren in die Karibik.
Nee, das ist, wenn man zu Geld gekommen ist, aber das eigene Idiom trotzdem ständig wieder durchbricht.
Karibik.
Ja, die Karibik. Weil so hat man es gelernt. Man hat praktisch eigentlich auf einer normalen Familie gelernt und ist dann aber...
Fürst.
Ja, genau. Und hat sich dann immer so hochgejazzt zum Geldadel.
Ja.
Ja, und dann ist man da und weiß immer noch nicht, wie man Karibik ausspricht.
Apropos.
Viele Gnocchis werden da auch gegessen.
Kennt ihr meinen neuen, den neuen Kultmillionär?
Was?
Ja. Ich bin von Chico, meinst du natürlich?
Chico.
Ich habe alle Infos über Chico.
Doch,
ich habe sogar die neuesten Infos von heute Morgen über Chico.
Ja. Von heute Morgen?
Von heute Morgen. Er heißt, glaube ich, Kürsal oder Künsal oder wie ist sein Name? Ich habe ihm es nicht genau gemerkt. Er hat auf seinen Ferrari geschrieben.
Kürsat.
Kürsat. Es steht, wenn man das vergisst, kann man vorne rechts an der Beifahrertür unterm rechten Außenspiegel steht es nochmal.
Also aber kurze jetzt Einordnung.
Der hat genau.
Der Kürsat, es ist, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber der kam in der Vergangenheit, hat er ein schwereres Leben gehabt, kam auch mit dem Gesetz das ein oder andere.
Ja, aber auch weil er es vielen Leuten schwer gemacht hat, weil er nämlich kriminell war.
Richtig.
Nicht, das Leben war jetzt nicht für ihn nur schwer und deswegen war er kriminell, sondern er hat auch sehr schwer für andere gemacht.
Ja,
ne?
Also es ist so ein Ex-Knacki. Und der hat auf einmal 10 Millionen...
Das ist mein absoluter Liebling.
Ja. 10 Millionen Euro gewonnen im Lotto, kommt irgendwie, ich glaube, aus Dortmund.
Aha.
Und sein erstes Statement nach dem Gewinn war, am liebsten würde ich selbst nach Afrika fahren, Brunnen bauen, Kinder beschenken. Was hat er dann im nächsten Schritt gemacht?
Warte mal, erstmal kurz.
Ja.
Toll, Chico. Du bist ein guter Typ.
Guter Chico.
Zu seinem 42. Geburtstag, paar Tage später, gönnte sich Lotto Chico seine erste Fahrt in seinem silbernen Ferrari Pista für 450.000 Euro. Das war das, was er gemacht hat. Das mit den Brunnen bauen, das kann man ja immer noch machen und die Kinder beschenken. Erstmal den Ferrari für 450.000, hat auch sofort auch da... hat den irgendwie falsch geparkt und so, aber seinen Namen an die Tür geschrieben, meinst du?
Der hat den Namen an die Tür geschrieben und so weiter und er hat jetzt 9,9 Millionen oder sowas, dann hat er erstmal sein eigenes Lieblingscafé gekauft.
Wirklich? Das habe ich gar nicht...
Ja, da war er gestern wieder. Da wurde der Ferrari aufgeschrieben, weil er da natürlich so vor der Straße, vor dem Ding geparkt hat, den jeder sieht, ne? Und aber da durfte man aber nicht parken und da stand in so einem Nebensatz, er war in seinem Stammcafé, das ihm mittlerweile gehört.
Und was ich sehr witzig finde, ist auch eine große Boulevardzeitung in Deutschland, die nutzt ihn mit, die findet ihn auch kultig.
So, ja. Chico, ja, die hat ihn im Grunde mit erfunden, muss man ehrlich sagen, weil Chico wäre nichts ohne.
Das ist wie hier der ich habe so schön gefickt, Brummifahrer,
genau.
Das ist jetzt halt er. Ne?
Lotto Chico.
Ja.
Und jetzt habe ich, kürzlich bin ich auf einen Artikel auf die besagte Zeitung gestoßen und da ging es um die Immobilienblase, ob die platzt und ob es sich jetzt noch lohnt, irgendwie eine Wohnung zu mieten, zu kaufen, irgendwas.
Ob es ihn da lohnt zu wohnen.
Genau.
Ja.
Und die haben in diesen Artikel. Ich glaube, 5-mal Chico-Vergleiche reingebaut. Die haben also gesagt, für einen Normalverdienenden lohnt es sich aktuell bei diesen Zinsen nicht zu kaufen. Für Chico allerdings, der könnte sich im Monat 3 von da.
Das ist aber wichtig. Du machst ihn so ein bisschen zum.
Zur Einheit.
Zur Fußnote der Gegenwartskultur. Und das ist wichtig, dass du ihn also einwebst in das normale Denkenmuster. Das ist als ob, also dass er so eine Art eigene Größe wird und damit auch seinen festen Platz letztendlich auch in
dreimal,
unserer Welt kriegt.
Dreimal erwähnt in einem Artikel über Baufinanzierung.
Aber
das ist gut.
Das ist bald so, dass Olaf Scholz eine große Rede hält und sagt, ja, also wir müssen Gürtel enger schnallen, wir müssen gucken mit dem Gas und so. Klar, Chico, Sie nicht. Ihnen geht's super, aber es geht ja vor allen Dingen ums große Ganze und so.
Es ist, es ist das Gegenbeispiel zum einfachen Handwerker. Es gibt auch mal hier Joe the Plumber, den gibt es immer, der wird immer so viel zitiert im amerikanischen Wahlkampf, ne, wo man gesagt wird, das ist so der normale amerikanische ehrliche Arbeiter. Hier ist es dann auch eher so der Handwerker, über den dann oft gesprochen wird, Maler, Lackierer oder sonst was. Und das Gegenbeispiel, das könnte jetzt Chico sein, der sucht jetzt auch eine Frau und ich bin da
optimistisch, dass er eine kriegt.
Ich bin absolut optimistisch, dass er da eine ehrliche Haut finden wird. Also der hat jetzt gesagt, ich habe jetzt 9 Millionen Euro. Also jetzt hat er natürlich nicht mehr ganz 9 Millionen Euro, da hat sich den Ferrari Pista gekauft für 450
Millionen. Ich glaube, es sind fast nur noch 5, weil der Chico, der ist so einer, der hat die Ärmel hochgekrempelt und jetzt wird er mal ausgegeben.
Ja, der hat die Taschen auf links gezogen und alles, was da rausfiel, ist weg. Ne?
Ja.
Und der hat, ich glaube, einen Porsche hat er sich auch noch gekauft.
Hat er auch gekauft, der ist so.
Ja.
721 PS hat sein Ferrari da, ne?
Ja, das ist gut. Das ist schnell. Viel. Ja. Da ist man ganz, ganz schnell beim Pfandleiher.
Ja, ja, und dann kriegt er einen Strafzettel, das ist ärgerlich.
Was meint ihr? Wird es noch, also nee, dieses Jahr nicht, aber meint ihr, dass Chico nächstes Jahr pleite ist oder übernächstes Jahr? Und dass er so Pleite-Millionär Chico?
Naja,
und wann kommt er ins Dschungelcamp?
Naja, also wenn er sich anstrengt, schafft das noch im Januar. Aber
ich glaube jetzt mal, pass mal auf, ich sage voraus, Nostradamus Lund, nächstes Jahr um diese Zeit ist Chico pleite und geht dann im Jahr 2024 im Januar in den Dschungel.
Das Problem ist, der wird nicht einfach nur pleite sein. Um richtig Schulden zu machen, musst du einmal richtig Geld gehabt haben.
Ja.
Das heißt, du schaffst es als normaler Mensch nicht, ohne wirklich kriminelle Energie oder wirklich kuriose Betrugskonstrukte, die dann auch schwierig sind herzustellen, schaffst du es nicht, 2 Millionen Euro Schulden zu machen. Einfach mal so, weil du irgendwie zu viel Geld ausgibst. Oder irgendwelche Kredite oder das als Sicherheit irgendwo angibst oder so. Wenn du aber einmal 9 Millionen hattest und dann in die Vollen gehst, dann kann aus Easy Credit auch ganz schnell mal ein harter Credit werden.
Ja.
Und dann wird's schwierig. Ne? Dann
du meinst so Sachen wie Steuerrückzahlung, du meinst so Sachen wie man kriegt jeden Kredit, den man haben will.
Ja, exakt, aber du kriegst, der Chico würde jetzt wahrscheinlich Kredit 10 Millionen bekommen.
Naja, du kannst auch, ja.
Würde er bekommen.
Ich denke, aber du kannst vor allen Dingen Investitionen natürlich auch machen, die nicht zwangsläufig alle immer so gut ausgehen.
Also das mit dem Café klingt erstmal richtig vernünftig.
Das ist gut, wenn man ja auch seine eigene Rechnung dann nicht mehr zahlen muss.
Exakt, also das spart mal, er schon mal, das kann er rausrechnen, die zwei Kaffee am Morgen.
Das ist legitim.
Auf die lange Sicht wird das Rendite geben, ganz viel.
Natürlich,
ja, also klar. Mit einem Ferrari macht man auch nichts falsch. Ne?
Mit einem Ferrari macht man insofern nichts falsch. Gerade also bei sowas muss man immer sagen, am allerbesten Neuwagen hat man am wenigsten Wertverlust.
Exakt. Das sind nur 30%, die holst du irgendwann auch wieder raus.
Jeder weiß, man geht einfach zum Ferrari-Händler und sagt dem da. Ne? Ja. Das ist die schlauste Art, sich ein Auto zu kaufen.
Und so ein Café, also die ganz großen, also Elon Musk, bevor der Twitter gekauft hat, hat erstmal 2 Cafés gekauft, weil er wusste, hier ist das Geld erstmal sicher.
Es ist echt. Also, naja.
Liebe Grüße, Chico.
Ja,
ich liebe dich. Ich wäre bereit für die
Ehe. Ich würde seine Fehler auch gern machen.
Man muss ihm jetzt nur noch sagen, dass er, wenn er eine Sonnenbrille aufhat, dass er die nicht ganz so dicht ans Gesicht schieben soll. Also das sieht ein bisschen lässiger aus, wenn man die so auf der Mitte des Nasenrückens trägt und nicht so direkt an die Augen rangedrückt. Das sieht immer so ein bisschen so aus, als hätte einem die einer aufgesetzt.
Wir könnten noch anbieten, dass wir für ein großes Honorar Chico beraten. Dass wir ein bisschen und wir greifen ihn ein bisschen unter die Achseln.
Wir könnten mal ein Image-Video für ihn machen.
Wir können alles, also Chico, für 2 Millionen würden wir dich um ein halbes Jahr so ein bisschen beraten.
Meine Güte. Also wenn wir jetzt hier gleich ein lautes Motorengeräusch hören, dann verlasse ich den Raum nicht. Dann bleibe ich hier drin.
Ich muss was nachreichen. Also der Zorn der HörerInnen hat mich zu Recht erreicht, weil ich vor 2 Folgen, also 2 Wochen her, davon berichtet habe, dass ich in der nächsten Folge, also in der letzten Folge, was ich dann nicht tat, sagen möchte, was es für eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sonne und Arschloch gibt.
Das ihr wisst du ja, sagen?
Kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass
ihr
ich das
wisst
erklären
ja,
wollte.
Dass ich Kaffee-Fan bin. Und es gibt jetzt einen neuen Trend, der den gleichen Kick wie mein Freund Koffein verschaffen soll. Und das ist ein großer Trend im Interweb. Und das funktioniert so. Man geht zum Beispiel auf eine Wiese. Ob es jetzt strafrechtlich jetzt mal unbedingt so richtig ist, kann ich nicht bewerten. Kenne mich nicht aus. Du gehst auf eine Wiese, dann zieht man sich die Hose runter und die Unterhose. Und dann öffnet man die Beine so, dass der sogenannte Pöter direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Und diese Sonneneinstrahlung zwischen, also die dann praktisch auf den Damm und den
Damm,
Wurstabschneider fällt, in diesem Bereich, da soll eine Art Serotoninausschüttung stattfinden durch die Sonneneinstrahlung, die so einen kurzen Kick wie ein frischer Espresso einem geben kann.
Das willst du jetzt 3-mal täglich.
Das ist, ich sage erstmal nur, Schmidt, ich stelle fest, es ist ein Trend. I put it out there. Es ist schon ein Trend, es ist eine große Bewegung.
Weiß wo.
Und es kann ja jeder mal testen.
Wo? Wo soll das eine Bewegung sein?
Im Internet.
Sein? Nee,
es gibt doch richtig einen Hashtag dazu.
Ja, im Internet kann man das besprechen, aber man muss das ja schon draußen machen.
Nee, man muss
man müsste die Bewegung ja mit den Augen sehen können.
Ja, es wird jetzt nicht auf der Reichstagswiese passieren. Aber ich meine, warum nicht? Ich glaube, es ist erstmal was man so verstohlen im Urlaub machen kann.
Oder im Garten einfach.
Oder im Garten, wenn man einen Garten hat.
Wenn man den Nachbarn voll Bescheid sagt.
Aber. Chico kann es in seinem Café machen, weil es gehört ihm, er kann die Gäste rausschicken.
Ich habe einen Nachbarn, der alten Freikörperkultur nicht nur nachhängt, sondern also das, ne? Und der macht also ganz normal, der ist jetzt nicht so, dass der sagt, der macht jetzt da Urlaub oder irgendwas ne, in seinem Garten oder so, sondern der macht das, was alle Opas in ihren Gärten machen. Der buddelt da rum oder macht da irgendwelche Haufen oder holt da seine Geräte da. Also alle Geräte.
Der bückt sich viel.
Ja klar bückt er sich viel, weil wenn dann die Wildschweine da waren und wieder alles kaputt gemacht haben, muss man so die Gartenrasen flatschen, praktisch muss man wieder umdrehen, damit die wieder richtig rum anwachsen, ne? Wenn die das so weggeschnüffelt haben da. Ne? Und das macht der aber alles nackt.
Ich stelle es mir so vor, wie damals Klaus von Klaus und Klaus im Dschungelcamp.
Ja.
Der hat sich auch nicht nur nackt geduscht, sondern auch viel gebückt dabei.
Ist es, ja, und genau so ist es. Und ich kann euch ein Foto davon zeigen.
Nein!
Nö, ach du.
Nein.
Was tatsächlich, aber das
ist. Das ist auch, glaube ich, nicht erlaubt, dass wir das angucken müssen.
Nein, also das Interessante an dem Foto ist, ich habe es nicht mal absichtlich gemacht, sondern ich habe ihn im Nachhinein auf dem Foto entdeckt.
Hast du so im ersten Frühling so ein schönes Blümchen entdeckt?
Ja, nee, ich wollte was anderes fotografieren und im Hintergrund war ich froh, dass ich es nicht schon in die Welt verschickt hatte. Und ja, also und auch Gespräche so am Gartenzaun werden auch so gehalten. Da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen.
Lieber Gott. Aber ungelogen, ne? Gestern, und das passt zum Thema jetzt, sitzt Jakob in der Stinkebox. Wir zeichnen ja gerade hier, wer steht mir die Show auf? Und er sitzt neben mir und erzählt mir dann, während da rumgequist wird irgendwas, ne? In dem Moment erzählt er mir, dass er morgen, also heute, nach dem Podcast in sein Büro geht, seine Kaffeemaschine da abbaut. Mhm. Und die mitnimmt nach Adlershof ins Studio, weil ihm da der Kaffee nicht mundet.
Ja, der ist aber auch schrecklich da.
So, und jetzt habe ich aber überlegt, vielleicht kannst du dir den ganzen Kladderadatschka
sparen.
Ach so,
du hast recht.
Du legst dich einfach da eine Runde aufs Dach und lässt dir das Arschloch da zuscheinen.
Ja, aber wie ist denn das mit diesen Lampen im Studio? Sind das nicht auch so Tageslichter? Aber könnte man die mit so einem Filter so...
Da können wir mit Jonas was regeln.
Dass Jonas Lichtmann, dass ich vielleicht, bevor die Generalprobe losgeht, nochmal ganz kurz alle raus aus dem Studio... Ich einfach da meinen einminütigen frische Kick da mir nochmal.
Der kann dir so eine Lampe in den Stuhl einbauen.
Und weil das schön
ist. Das ist gut.
Und das Schöne ist, das können also unsere umweltbewussten Kollegen auch noch als Fahrradständer benutzen. Wenn du da sitzt.
Ja, müssen wir alles zynisch lustig machen. Nur weil es mal hier ein neuer Trend ist. Ihr seid solche Boomer. Ja, versteht das nicht. Ihr seid halt.
Shine bright like a diamond, wenn dir das gut tut. Also.
Wo dürfte ich das im Büro machen?
Also von mir ist überall.
Du kannst den immer aus dem Fenster hängen.
Okay.
Ja, genau.
Und da ist ja dieser große Kamin und verdeckt mich. Ja. Da geht das.
Du sag mal, bevor wir jetzt gleich, wir haben ja noch, also wir wollen gleich alles wissen über deine Nacht bei der Polizei.
Ja.
Es war die Nacht der Nächte. Ja. Würden die Toten Hosen sagen.
Ja, Night of the Proms.
Pass auf, ich möchte das Thema gerne einläuten. Indem wir absurde Polizeimeldungen, das hatten wir ja auch irgendwann mal hier auf dem Tableau, dass wir gesagt haben, das macht uns
Spaß.
Ach so,
wo man sagt, was war das wohl für eine Nacht?
Was war das
für den
oder
die, der dann da gerettet oder befreit oder verhaftet wurde?
Nee, aber hier ist es auch eher ein Rätsel. Es ist jetzt keine wahnsinnige Meldung, aber die wurde mir erstaunlich oft zugeschickt und ich kann mir nicht so richtig erklären, warum.
Na, erklär mal.
Ich sag das jetzt mal ganz nüchtern, das ist so die Zusammenfassung von dieser Nummer. Also an einem Rasthof in Langwedel will ein 20-Jähriger einen Kaffee kaufen, in einem Judo-Anzug und mit Sturmhaube. Zeugen beobachten den Mann und melden den Ninja bei der Polizei. Der junge Mann gibt gegenüber der Polizei an, dass er schon seit Jahren ein Ninja sei. Die Beamten kontrollieren sein Auto, finden ein scharfes Samurai-Schwert und bearbeitetes Kennzeichen. Das Schwert wird beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Urkundenfälschung eingeleitet.
Ja, aber ja, du bist ja, was Kaffee angeht, bist du ja nicht so wählerisch. Das heißt, du holst dir den auch schon mal an der Tanke, ne? Mhm.
Die schmeckt sehr überall.
Klingelt da was, warum das mir oft zugeschickt wird?
Du, das haben wir uns doch nicht ausgedacht.
Ich
habe
nichts dafür.
Und ja, doch, das habt ihr euch ausgedacht.
Schmidt, wir sind Chronisten.
Wir akzeptieren
dich. Wir beschreiben, was ist, sagen, was ist.
Ich finde, wir beschreiben dich einfach so, wie du bist.
Ja.
Und ganz ehrlich, jeder Jack ist anders. was du dir da in deinem vorherigen Leben zusammengelebt hast, das ist...
Naja, Moment mal, also das mit dem Nummernschild da verfuschen, das ist Urkundenfälschung. Das ja, darf er
darüber
nicht,
können
das
wir
ja
sprechen, deswegen müssen wir ihm das ein Hobby
muss er
nicht
verbieten.
Ja, aber du kannst trotzdem
das
nicht
muss
verbieten,
er nicht
wer er ist. Das ist seine Identität.
Das stimmt.
Du kannst da nicht einfach sagen, wir schneiden jetzt ein Stückchen deines Ichs ab.
Nee, das geht nicht.
Klar, soll er nicht mit dem Kennzeichen, das sollst du nicht.
Das
hast
soll
du
er
gehört?
Ja nicht, das sag ich ja nur.
Hast du gehört, dass du das nicht sollst?
Das ist nicht erlaubt, Schmidti.
Das, damit ist jetzt aber Schluss.
Das so, muss man komm, auch wirklich mal sagen. Urkundenfälschung ist wirklich kein Kavaliersdelikt. Da gibt's Knast drauf, Schmidti. Ja. Knast! Mhm.
Und dein Schwert da, so. Mit da rumfuchteln.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne. Ich
ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man ja wirklich mal buchstabieren. N-O-N-G-S-H-I-M, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln. So, ja. Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln. Und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Mhm. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmidti, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht
mal,
viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Wie war das jetzt mit der Polizei da?
Ich kann das erzählen. Also ich habe ja irgendwann mal, um das vielleicht einzuordnen, mal gesagt, so wahnsinnig viel erlebe ich ja nicht mehr. Weil ich bin also hier oder zu Hause oder bei der Arbeit. Und das ist es dann auch im Wesentlichen gewesen. Und wenn man die Welt, die echte Welt nur noch durchs eigene Autofenster kennt, so vom Vorbeifahren, denkt man vielleicht irgendwann, vielleicht müsste ich mal was erleben, um so Kontakt aufzunehmen. Und dann überlege ich mir natürlich, was interessiert mich denn überhaupt oder gibt es denn Dinge, bei denen ich mal gern dabei wäre und so? Oder finde ich zum Beispiel Dinge unverständlich und um sie besser verstehen zu können, müsste ich eigentlich mal irgendwie dabei sein. Es gibt ja jetzt seit, weiß ich nicht, also es gab immer schon Leute oder bestimmte Leute, die sich gegen alle Menschen, die in irgendeiner offiziellen Funktion, gerade so in irgendwelchen Notdiensten unterwegs sind, sich dagegen wenden. Ja? Also alle Leute, die entweder mit dem RTW, also mit dem Krankenwagen durch die Gegend fahren oder Feuerwehr oder eben auch Polizei mit Uniform und so, dass dann immer so Gegenwehr gibt, so grundlos, ansatzlos, dass dann Leute sich versammeln und gegen die sind, ohne genau zu wissen, was machen die denn eigentlich, die behindern und irgendwie können die ihre Arbeit nicht machen und so. Ich habe so den Eindruck, dass das wirklich in den letzten Monaten und auch in den letzten 1-2 Jahren oder so ist das noch mehr geworden. Also gerade, dass so zum Beispiel Krankenwagen behindert werden, wo man so denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? Warum wird denn das gemacht? Ne? Dass dann also wirklich am Ende gesagt wird, da waren 2 Leute, die hätten auch helfen können, aber da waren halt 50 Leute, die dafür gesorgt haben, dass sie es nicht machen konnten. Und auch diese komische, also irgendwie dieses merkwürdige sich dagegen stellen, ich glaube, es ist mehr geworden, auch bei der Polizei und so, hat in Einzelfällen vielleicht auch gute Gründe, ne? Dass man sich dagegen stellt und sagt, das ist irgendwie, so finden wir nicht, dass Macht und auch ja vom Staat verliehene Macht ausgeübt werden soll und so. Ne? Das ist so der eine Punkt, den ich auch gut nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite hat mich das einfach interessiert, weil das ist, finde ich, ein harter Job. Gerade hier in Berlin ist es kein einfacher Job. Und ich wollte es mal machen. Und ich bin ehrlicherweise so ein bisschen natürlich mit so einer Grundabenteuerlust daran gegangen. Und dann habe ich aber festgestellt, also sehr schnell festgestellt, dafür taugt es nicht.
Also, aber nochmal. Ja. Also du redest jetzt, du hast irgendwann bist du aufgewacht und hast gesagt, du willst mal mit der Polizei mitfahren.
Ja, ich bin 1000 Mal schon aufgewacht, weil ich es interessant finde. Weil ich es interessant finde, zu wissen, was machen die ganze Zeit. Es ist ja nun wirklich überraschend. Was gibt es alles? Was ist los? Wie regelt man das? Wie kriegt man Probleme, von denen man selber als Polizist erst seit 10 Sekunden weiß, wie kriegt man die in den Griff? Wie kann man irgendwie Situationen beruhigen? Wie kriegt man das hin, dass sich, wenn sich da irgendwo was verknotet hat, wie löst man den Knoten wieder und sorgt dafür, dass alles so normal wie notwendig weitergeht? Weil das ist ja letztendlich der Job eines Polizisten.
Das ist die Idee, ne?
Und einer Polizistin zu gucken, dass man natürlich das weiter bearbeitet und vielleicht auch, können wir gleich nochmal drauf kommen, so auch Situationen schafft, die wirklich auch etwas verbessern für betroffene Personen und so. Das ist das eine. Aber eigentlich geht es erstmal darum, irgendwo gibt es einen Fehler. Da läuft was gehörig schief, da hat sich irgendwas so verhakt, dass man das nicht so lassen kann und es geht auch nicht von alleine wieder weg. Also wird entweder die Polizei gerufen oder ansatzlos fährt einer hin und sieht das oder so und geht da hin und sorgt dafür, dass sich das entwirrt und dass es normal wieder weiterläuft. Und dann geht es an der nächsten Stelle weiter oder wieder zurück auf die Wache.
Und jetzt bist du da irgendwie, es war nachts, ne?
Ja, genau. Also so, und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne machen. Dann habe ich so ein bisschen Kontakt aufgenommen. Hat jetzt ziemlich lange gedauert, weil es ist nicht so, dass man da klingeln kann, sagen kann, kann ich mal mitfahren.
Ja.
Sondern das muss wirklich genehmigt werden. Und dann ist das so ein Prozess, der erstmal stattfindet. Und
ja, nicht, dass die HörerInnen jetzt einfach immer so jedem Polizeiwagen hin und sagen, ich fahre jetzt mal 3 Stunden mit. Das geht natürlich nicht.
Das geht nicht, genau. Nein. Es ist kein Taxi und als solche sollte man das auch nicht benutzen. Und dann durfte ich zu einer Dienststelle dann hier in Berlin und da wurde mir gesagt, in der Nacht mit den 2 Kollegen, es war eine junge Frau und ein jüngerer Polizeikollege, Schmucki und Alex, und dann durfte ich mit den 2 also von abends um 19:30 war ich dann da, bis morgens um 6 einfach mitmachen.
Oh, was? Bis morgens um 6 bist du mitgefahren? Ja,
19:30 bis 6 Uhr.
Ja.
Boah, ist eine harte Schicht. Ne?
Also ich glaube, Jakob kam auch 3-mal zu mir und meinte, also Klaas macht das jetzt heute.
Ja, halt ja.
Der geht da glauben. Jetzt. Der private Klaas fährt da jetzt zur Polizei und geht dann mit der Polizei da, fährt nachts rum.
Ja, weil ich mal wissen wollte, wie ist denn das und gibt es da irgendetwas, was man vielleicht besser erzählen kann, wenn man mal dabei war? Und
ich will
was
aber ganz
ist denn
einmal,
so die Hauptaussage?
Und die Leistung, eigentlich? Also nein, die Leistung, aber ich finde, so wir machen jetzt ja seit 10 Jahren so Fernsehsendungen und all sowas und es ist irgendwie, wir haben ja an bizarrsten Orten gedreht, auch irgendwie bei Leuten zu Hause und so. Und dann ist ja immer irgendwie ein Team auch von Leuten dabei und ein Kameramann, ein Tonmann und all das, was es braucht, um eine Sendung zu machen. Und das ist ja ein bisschen manchmal wie so ein, ja, wie so ein Schutzinstanz. Da ist man ja nie alleine. Man ist ja mit dem Team und man ist nie alleine in einer Situation.
Ja.
Weil man hat da immer noch irgendwie sowas um einen herum und auch irgendwie so einen Grund und einen Zweck. Und
ja.
Du kannst dich dann auch, vielleicht kannst in die Kamera reden und du hast irgendwie so noch das Gefühl, da sind auch noch Leute, die sollen das anschauen, hast das mit im Kopf. Mhm. Und hier warst du einfach nur so als du, ohne alles,
ja,
hast
weil,
da dich reingesetzt.
Ja, weil ich die Idee natürlich besser fand, die Situation, die man da so hat, eigentlich nicht großartig zu ändern. Du bist ja nicht mehr der zuhörende Dritte, wenn du da mit einem Team ankommst und irgendwie eine Kamera drauf hältst, dann ist ja schon alles verändert, dann ist ja schon nichts mehr so, wie es eigentlich ist. Und deswegen dachte ich mir, so mache ich das mal. Das war der Abschnitt 17 im Wedding hier in Berlin. Mhm. Ja, so ein Stadtteil mit sehr viel unterschiedlichen Ecken. So. Und da im Abschnitt 17 gibt es also auch ja sehr viel unterschiedliche verschiedene Bereiche, in die man da so gerufen werden kann mit andersartigen Problemen. Und da ist aber auch echt was los. Das muss man schon sagen.
Ja, Wedding ist schon ein hartes Pflaster.
Also was ich schon davor sagen kann, ist dieser, also ein Grundinteresse habe ich natürlich auch währenddessen die ganze Zeit, sonst würde ich das ja nicht machen, aber dass man so denkt, oh, das wird doch bestimmt aufregend. Klar ist das irgendwie auch aufregend, aber nicht so, wie man denkt, sondern es ist natürlich erstmal ein ziemlich klarer Blick auf 2 Sachen. Einmal auf die Situationen, die entstehen, die es notwendig machen, dass einer die Polizei ruft oder dass die Polizei selber vorbeikommt. Und dann eben der andere Blick, und das ist dann wieder ganz interessant, wie die 2, ganz speziell, ich kann ja wirklich nur für die beiden jetzt aus dem Abschnitt 17, in dem ich da war, jetzt sprechen, weil die beiden habe ich bei der Arbeit beobachtet und wie toll die das gemacht haben. Also wie toll die beiden Situationen erkannt haben und und zum Guten dann oder zum Bestmöglichen, sage ich jetzt mal, gewendet haben, was nicht immer gut heißt am Ende. Und das ist mit einer gewissen Betroffenheit geht man da in die Situation und die geht dann auch nicht mehr weg, die bleibt dann auch zurück. Es ist dann nicht so, dass man da hingeht und dann sind Probleme gelöst und dann gibt's die nicht mehr, sondern man stellt eben fest, was für Probleme man A haben kann und wie viel Fingerspitzengefühl und letztendlich auch Respekt es braucht, um solchen Problemen und letztendlich auch den Menschen, die Probleme haben, gegenüberzutreten, um das so würdevoll wie irgendwie möglich zu regeln, um dann aber trotzdem irgendwie auch zu helfen und vielleicht eine Konsequenz nochmal aufzuzeigen für Leute, die das verursacht haben.
Jetzt lass mal die Theorie.
Ja.
Jetzt Praxis.
Genau.
Wie ging's los?
Ich bin dahin, dann sollte es eigentlich so eine Besprechung geben mit dem Team davor und so. Dann hieß es, dann gibt es so manche Sachen, die man sich vielleicht nochmal erzählt, was in der Schicht davor passiert oder was müsst ihr wissen oder so. Oder der hat schon dreimal angerufen und,
ach so,
und hier mal Augenmerk auf Ecke so und so. Es ist ja im Abschnitt, ist man ja immer nur verantwortlich für einen und denselben Bereich.
Mhm.
Und im nächsten Abschnitt sind wieder andere Kollegen.
Kennt man da auch seine Pappenheimer?
Die Pappenheimer kennt man wohl, ja. Also es gibt einen, der ist also sehr gut drauf immer, also in so einem gewissen Bereich der guten Laune, den kennt man, der hat nur blöderweise jetzt so ein, die kennt ihr diese Karaoke-Mikrofone aus China?
Ja.
Mhm. Ja, so eins hat er wohl oder er hat auch mal zwei.
Und dann nervt er mit rum.
Und dann nervt er da mit rum und der wohnt da irgendwo da in der Ecke und der geht dann da den Leuten auf den Senkel, der ist also Polizei bekannt, aber auch Stadt bekannt da in der Ecke. So eine richtige Nervensäge. Und in der Regel, wenn er gut drauf ist, dann nervt er nur. Wenn er nicht ganz so gut drauf ist, dann auch schon mal mehr. Aber das ist am Ende jemand, von dem jeder weiß, der hat seine speziellen Momente. Ich nenne jetzt hier natürlich keine Namen und nix und so, aber in der Regel ist er einfach nur eine Nervensäge mit seiner Karaoke-Maschine und wenn da irgendwo einer arbeitet oder da im Restaurant oder im Späti und dann steht er da rum und geht den Leuten auf den Geist, klar muss die Polizei dann kommen und dann wieder mit ihm reden und du weißt halt, in einer halben Stunde kommt das nächste Lied und dann wird von vorne gesungen. Ne?
Wie witzig.
Ja, das sind so die kleinen Sachen, aber das hätte eigentlich stattfinden sollen, aber dann kam eigentlich sofort der erste Einsatz und die erschreckende Erkenntnis ist eigentlich, dass die Haupteinsätze, die man so hat, und das ist eigentlich auch das Tragischste, was man sich überhaupt so vorstellen kann, heißt immer HG und das ist häusliche Gewalt.
Mhm.
Häusliche Gewalt ist das Hauptproblem. Häusliche Gewalt ist mehr als das, was man so unter dem Namen vermutet. Also häusliche Gewalt kann auch auf der Straße passieren. Also es geht darum, dass das innerhalb eines Familiensystems passiert. In aller Regel muss man sagen, sind das Männer, die ihre Frauen schlagen, unterdrücken, einsperren, abschneiden, isolieren von der Außenwelt und dann körperlich tätig werden und so weiter. Und da hängt auch so ein bisschen dann das Problem da drin, dass auch viele häusliche Gewalt dann gar nicht so richtig angezeigt wird, nicht so richtig weiterverfolgt werden kann, weil das dann auch immer noch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Person das, ne, man sagt immer so leichtfertig wollen, aber natürlich geht es darum, ob es für sie möglich ist, weil sie natürlich in einem Abhängigkeitsdruckverhältnis stehen in diesem Dings. Aber was ich eben auch feststellen musste, ist, und das ist vielleicht ein guter Punkt, den man hier sagen kann, ist, dass man durchaus bei aller Grundgefahr, die ja sowieso herrscht, und ich muss es ein bisschen mehr verallgemeinern, als dass es den Punkt trifft in jeder einzelnen Situation. Ne? Das gilt nicht für alles und das will ich vorausschicken. Aber was man so von den PolizeikollegInnen hört, ist, dass also sie sich wünschen würden, wenn natürlich gerade bei häusliche Gewalt ist ja auch teilweise von außen jemand, der dann anruft und so und dann wird da so hinein ermittelt in eine Situation, dass da dann auch wirklich die Anzeige dann stattfindet, damit dann bestimmte Handlungen gemacht werden können, weil es gibt schon auch Sachen, wo man als Polizistin oder Polizist ein bisschen enttäuscht von dann zieht, weil man nicht viel machen kann. Wenn man sagt, man löst jetzt hier die Situation auf, dann ist pro forma alles geregelt, aber man kann dem nicht unbedingt hinterhergehen, weil dann auch eigentlich ein anderes System greifen müsste. Es gibt aber gerade in diesem Fall, den ich gerade beschrieben habe, schon auch etwas, was die Polizei machen kann. Und das fand ich eigentlich auch mal wert, das mal zu sagen. Die haben die Möglichkeit, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass für 14 Tage ein Kontaktverbot von der Person, von der die Aggression ausgesprochen wird. Also selbst wenn jetzt beispielsweise der Mann die Wohnung als Hauptmieter gemietet hat und alle Abhängigkeitsverhältnisse so laufen, dass die Frau im Prinzip nichts alleine machen könnte, dann wird er da für 14 Tage richtig rausgezwungen. Der darf sich da nicht nähern, der darf keinen Kontakt aufnehmen, weder.
Ja, wo soll der dann hin? Oder wo?
Ja, das ist dann sein
Problem.
Das ist dann sein Problem, genau. Das
aber
ist
welche Frau macht das denn?
Ja. Naja,
also,
Moment.
Wenn du jemanden hast, der dich schlägt, dann sagst du, jetzt bist du 14 Tage, jetzt sorgen die Polizisten dafür, dass du wegkommst. Wenn der wieder zurückkommt, was ist dann los?
Ja, natürlich, klar. Aber was ist, wenn der erstmal bei dir bleibt? Ja, was ist, wenn das so weitergeht? Das Problem ist, dass es dann in aller Regel nicht besser ist, wenn man den nicht anzeigt, ja, so, sondern dass man. Ich sage ja, das ist so ein spezieller Fall, dass, oder so eine spezielle Möglichkeit der Handlung, die sich einfach auf eine ganz individuelle Situation bezieht, dass man da keine grundsätzlichen Tipps geben kann. Aber das ist natürlich genau die Angst, die du da beschreibst. Aber um das eben herzustellen, musst du ja irgendetwas machen, weil die Alternative kann ja nicht in jedem Fall sein, ich ertrage das einfach, bis er entweder mich totschlägt oder ich mein Leben lang darunter leide. Und deswegen will ich nur mal sagen, dass es sowas gibt, weil das viele auch gar nicht wissen. Dann hast du in diesen 14 Tagen Zeit, dann eben die nächste Instanz anzufragen. Musst du natürlich auch hoffen, dass du Unterstützung kriegst, aber auch die kriegt man teilweise von Polizeikollegen, die sich dann weiter kümmern, um dann das Familiengericht einzuschalten. Die können das dann erweitern. Und dann gibt es natürlich Schutzsituationen, die geschaffen werden, dass die nicht ideal sind und dass so eine Lebenssituation sowieso nicht ideal ist und dass es nicht die perfekte Lösung dafür gibt. Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Allgemeingültigkeit oder der Notwendigkeit der Allgemeingültigkeit solcher Maßnahmen, die dann nicht immer auf den jeweiligen Fall passen und eben auch die Scheiße, die Situation einfach ist. Das ist einfach manchmal unregelbar und so. Aber es gibt mehr Möglichkeiten, als vielleicht Personen in diesen Situationen glauben. Das ist nur das, was ich bringe das ja, ich sag's ja einfach nur, ne? Man kann sich dann darüber informieren, wenn man in so einer Situation
aber
ist.
Aber erzähl doch mal, wie diese Nacht ablief.
Ja, die Nacht lief dann so ab, dass wir da sofort rausgefahren sind und da gab es dann sofort die erste Konfrontation da auf der Straße.
Aber ich habe noch eine Frage. Also ist es so, man ist im Auto und fährt rum und dann kommt in das Auto der Notruf oder ist man in der Wache und wartet
beides.
Und fährt dann los?
Gibt's beides. Also okay. Das war jetzt am Anfang so, wir waren da auf der Wache und dann ging das los. Da gibt's also zwei Telefone, ein gutes, ein schlechtes. Und das gute Telefon ist das normale interne Telefon, wo man über die Telefonnummer anrufen kann und dann gibt's das 110-Telefon. Okay. Und wenn das 110-Telefon klingelt, dann wissen die, dann schieben die schon ihren Kaffee weg, weil die wissen, jetzt geht's los.
Mhm. Okay. So, bist du dann so eine auch so eine Stange runtergerutscht und dann ab in den Polizeiwagen?
Das ist bei der Feuerwehr.
Hattest du eine Knarre?
Natürlich. Ich hatte natürlich eine Maschinenpistole, die haben sie mir als erstes gegeben. Und einen Helm auf und dann ging's los. Und dann habe ich erstmal so Salutschüsse, weil ich so gut drauf war, so aus dem Schiebedach oben.
Aber du warst so auf dem Rücksitz und hast dann so zwischen den Fahrersitzen und Beifahrersitz hast du so.
Ja, genau, habe ich so geguckt. Genau. Und dann ging es auch los und dann ist es tatsächlich so, dass dann auch andere Kollegen, die jetzt noch unterwegs sind, es ist unglaublich, wie schnell das geht. Also da gab es auch eine Auseinandersetzung auf der Straße zwischen einem Pärchen. Und die waren also beide nicht ohne, ne? Hat man dann später festgestellt. Also da ging es dann. Das Problem war, die wollten heiraten und er hat ihren Vater eingeladen, aber der sollte wohl nicht kommen.
Tja, gut.
Ja, das war erstmal das Problem. und das angereichert mit.
Das haben die dann nachts auf der Straße geklärt.
Das haben die, na, geklärt ist jetzt ein großes Wort, aber die haben den Konflikt zugelassen zwischen sich. Und das sorgte dafür, dass dann die Polizei kam, genau.
Und was, also ihr seid da angekommen und bist du dann im Wagen geblieben oder bist du dann so mitgesneakt?
Nö, ich habe geguckt, dass ich nicht im Weg stehe und ich wollte ja wissen, wie die das jetzt machen, wie wird das jetzt besprochen und so. Das heißt, ich habe das schon alles mitbekommen, aber ich habe zugesehen, dass ich da irgendwie weit weg bin und so, genau.
Und warst du inkognito? Also
Brille,
genau. Mütze?
Ja, ich will ja nicht da rumstehen und sagen, guck mal hier, was will der denn hier, ne? So, na, ich wollte ja auch niemandem ein unangenehmes Gefühl machen. Ja. Ich glaube, keiner von den betroffenen Personen hat so richtig geschnallt, dass ich überhaupt da bin, weil ich ja mich nicht irgendwie so noch da hinstellen wollte, um da irgendwie noch merkwürdige.
Was mich immer interessiert hat, wenn die jetzt so einen Konflikt lösen, also wenn eine Streiterei und kannst ja gleich mal sagen, wie die das dann überhaupt lösen. Mhm. Aber was mich immer beschäftigt das Thema noch, wenn die dann im Wagen sitzen oder sagen sie, so, was kommt als nächstes?
Ja, natürlich, ja. Also beides, ne? Also A geht es darum, bereit zu sein für die nächsten Sachen, weil man irgendwie, so wie das ist mit so Jobs, man muss ja auch bereit sein, dann zu sagen, das ist meine Aufgabe und das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Da fängt jetzt ein anderer Teil des Systems, in dem wir alle leben, fängt dann an zu greifen. Und dann könnte es sein, dass es wieder meine Aufgabe wird, wenn dies und das passiert. Aber für den Bereich bin ich verantwortlich und ab da nicht mehr. Und da gibt es aber natürlich ganz viele kleine Rädchen, an denen man selber mit der persönlichen, mit dem Arbeitsethos natürlich so drehen kann, was das Engagement anbetrifft.
Man kann, was kann man denn klären, wenn ein Streit ist, ob der Vater zur Hochzeit darf? Also was macht dann die Polizei? Ja,
du kannst nicht klären, ob er nun kommen darf oder nicht, aber du kannst die zwei erstmal auseinanderziehen. Du kannst mal gucken, steht die Frau in unter irgendeinem Druck, dass die eigentlich, während er neben ihm steht, zum Beispiel gar nicht reden kann. So, dass sie sich also gar nicht traut, die Wahrheit zu sagen, was hier gerade passiert ist. Darum geht es ja erstmal, zu gucken, kann man die Kräfteverhältnisse, die man erstmal nicht einschätzen kann, dann geht man ja erstmal davon aus, dass man dann die objektiv schwächere Person, und die auch unterlegen ist in so einem Konflikt, erstmal zur Seite nimmt und irgendeine Art Schutz schafft, damit sie mal offen sprechen kann. Das ist die erste Kleinigkeit. Das müsste man hinkriegen. Das waren dann auch zwei weibliche Kolleginnen, die dann, wie ich finde, sehr vernünftig, sehr klar und deutlich, aber auch nicht so bewertend dann darüber gesprochen haben. Die gehen dann nicht dahin, dann kriegen die Ärger, sondern wird erstmal geguckt, was ist denn jetzt hier eigentlich los? In aller Nüchternheit wird erstmal geguckt, was haben wir denn hier vorliegen? Und dann wird das so weit weiter bearbeitet, werden die Personalien natürlich aufgenommen und so weiter, aber es wird dann so weit weiter bearbeitet, bis alle vor Ort, und das konnte man auch sagen, das Gefühl haben, das hat sich jetzt gerade wieder beruhigt. Das war eine impulsives Hochschaukeln. Man ist ja nicht verboten, sich zu streiten. So, nur wenn es körperlich geworden ist oder einer den anderen anzeigt, dann hat er die Möglichkeit dazu. Wenn einer den anderen nicht anzeigen wird, du hast auch keine Zeugen für irgendwas, was passiert ist, und alle sagen, nein, uns geht's gut, die haben sich am Ende dann ein Küsschen gegeben, alles war in Ordnung, so aus ihrer Perspektive, ob das wirklich so ist oder nicht, das wird man dann sehen. Aber das ist dann der Moment, wo man erstmal nichts mehr machen kann. Und dann guckt, okay, das, was sich da offenbar gerade hochgeschaukelt hat, das hat sich jetzt gerade hier wieder runtergeschaukelt. Durch diese Maßnahme hat sich natürlich die Situation beruhigt, weil natürlich auch erstmal so ein anderer Impuls kommt. Ne? Auf einmal stehen hier überall Polizisten, und was mache ich jetzt? Ne? Natürlich konzentriert sich dann so das erstmal auf was anderes, und das sorgt dann dafür. Und so, und beim Wegfahren, also das ist ein guter Punkt nämlich, weil man da wirklich gesehen, da hätten wir eigentlich dann wieder losfahren sollen. Aber dann gingen die in so ein Späti rein, die zwei. Und dann ging es da drin auch nochmal wieder rund.
Echt?
Ja, ja, dann ging der Streit, flammte dann wieder so auf. Dann kamen die wieder raus, dann nochmal Fenster runter und nochmal klar gemacht, wir stehen hier noch. Dann hat sich das wieder ein bisschen beruhigt. Es waren in der Nacht wohl noch 2-3 Mal andere Kollegen bei denen.
No. Ja, kannst du ja nichts machen.
Aber es ist auch in diesem Fall, weil ich dann gefragt habe, und wie ist das, ist da irgendwie mehr passiert oder war es nur das? Nein, die haben sich einfach die ganze Zeit weitergestritten, waren natürlich auch betrunken, genau, ja, genau. Und haben sich dann da einfach so an der Straßenecke so einigermaßen unbelehrbar gestritten, aber da konnte man jetzt nicht sagen, da ist der oder die schuld oder so. Die haben beide in einem Moment, sag ich mal, da mal rüber gelangt. Nicht getroffen, ehrlich gesagt, also nicht vor unseren Augen, aber so probiert und ein bisschen heftiger gestritten, wo man so bei beiden gedacht hat, also jetzt könnte man ja auch mal vielleicht das auch morgen vertagen, weil heute wird das offenbar nichts mehr. Aber mit der Erkenntnis kommt man ja nicht so weiter.
Werbung!
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken,
man kann putzen.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit... So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein, und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz, und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz, und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußballabo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen,
wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/meinZahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/meinZahnschutz war das, ne?
Mhm. Der ist genau. Ja reingepackt.
Der ist ja reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Hast du auch einen Ganoven festgenommen?
Ich hab keinen.
Unsere Straßen ein bisschen sicherer gemacht in der Nacht.
Ich habe keinen Ganoven festgenommen. Wir haben geklaute Fahrräder gefunden.
Ja?
Ja. Und die konnte man sogar wieder zurückgeben.
Aber war das durch Zufall oder musste?
Naja, Zufall. Also es gibt da so einen Platz im Wedding, da gibt's also Leute, die auch eher Opfer als Täter sind, muss man sagen. Also Heroinabhängige, die sich dort an so einem Platz aufhalten, wo auch jeder weiß, dass sie da sind und so. Und da ist jetzt weder ein Konflikt zu erwarten noch sonst irgendwas. Die haben auch, muss man sagen, recht freundschaftliches Verhältnis zu den Polizisten da gehabt, weil heroinabhängig zu sein ist streng genommen, ich weiß nicht, welcher Teil davon, aber irgendwas davon ist bestimmt strafbar, also zumindest das Kaufen oder sonst was, aber das dann zu machen, das Konsumieren ja irgendwie nicht. Oder auf jeden Fall geht es jetzt nicht darum zu sagen, du krimineller Heroinabhängiger, hör auf damit, sondern da geht man halt dahin und sagt, räumt hier mal wieder auf.
Habt da Fahrräder?
Wie sieht's hier aus? Ja, und da standen halt überall nagelneue Fahrräder. Und dann gesagt, wo habt ihr die denn her? Sagt, die gehören uns nicht. Ne? Und sagt, warum stehen die? Ja, das wissen wir nicht. Ne? Ja. Können wir uns die mal anschauen? Ja, na klar.
Wollt ihr die kaufen?
Und dann guck mal, aber das ist ja auch so eine Mühe, die man sich macht.
Ja.
Weil ich dann auch gesagt habe, ja, das ist jetzt ganz schön Schreibkram und so. Und der Schmucki hat auch gesagt, ja, klar, es ist jetzt Schreibkram. Der hat sich dann da die Nummer abgeschrieben. Und da war so halb auseinandergebaut, aber so, dass man es mit 2-3 Schrauben wieder zusammenkriegt, war ein teures neues Fahrrad. War auch erst dann laut der Nummer vor ein paar Tagen als geklaut gemeldet. Mhm. Ja, und dann wird das halt, dann haben wir das ins Auto rein und so. Und das ist natürlich eine verhältnismäßige Kleinigkeit. Das meine ich mit Engagement. Das sind eben so die Kleinigkeiten, die macht man halt, wenn zwischendurch mal Zeit ist.
Aber auch super nervig alles.
Ja, aber kann ja auch keiner kontrollieren. Man kann ja auch sagen, habe ich nicht gesehen, wird bestimmt sein Fahrrad sein und fährt weiter. Ne? Ja. Dann kommt das Fahrrad halt nicht mehr zurück zur Besitzerin. So, die wird dann aber, die das angezeigt hat, wird benachrichtigt, kann das dann da abholen, dann hat sie wieder ihr Fahrrad. Mhm. Das ist doch gut, ne? Das sind so Kleinigkeiten. Und dann gibt's aber auch so Sachen, wo man sofort weiß, was Sache ist, wo du es aber zu Ende bringen musst. Da hat eine Putzkolonne in einer Autovermietung hat einen Alarm ausgelöst. Am Ende kam raus, die haben vergessen, auf OK zu drücken. Die hatten zwar das richtige Passwort, aber die haben nicht auf OK gedrückt, weil das so abgenibbelt war da. Konnte man nicht sehen.
Wie groß war deine Enttäuschung?
Ja, na, erstmal dachte ich natürlich, jetzt fangen wir an.
Panzerknacker, aber jetzt geht's los.
Nein, aber es war, weil ich sagte, man weiß halt sofort, das ist nichts, ne? Weil da steht halt eine komplette, ganz liebe, nette Familie, die haben das gemeinsam gemacht. Also Mutter, Vater, ältere Mutter und Vater und erwachsene Kinder, die haben also gemeinsam den Job gemacht, um dann da nach Feierabend da das alles sauber zu halten. Super freundlich, total zugänglich. Mit so einer Flasche Sidulin und so einem Mop in der Hand stand. Also offenbar keine Einbrecher. Und du weißt, nach einer Sekunde weißt du, alles klar, das ist hier schiefgelaufen. Aber du musst es halt bestätigen, du musst es zu Ende bringen. Du musst dann sagen, was genau ist hier schiefgegangen, wie heißen sie, mal bitte so alles aufschreiben und so. Du musst dann diesen ganzen Vorgang machen. Normalerweise wird man da hinfahren und sagen, ja, alles klar, hast du dich da verdrückt, ne? Tschüss. So, aber du musst es natürlich dann irgendwie ordentlich machen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das sind so die Kleinigkeiten, die dann passieren. Und und dann gibt es immer mal wieder Momente, wo man dann zurückfährt. Dann gibt es auch Momente, wo man weiß, hier ist was faul, aber hier kann man halt nichts machen.
So, zum Beispiel, was ist das?
Ach, da hat einer angerufen, der hat dann gesagt, bei mir wird eingebrochen. Und hier nicht bei mir in der Wohnung, sondern im Haus. Ne? Die haben bei mir schon probiert an der Wohnungstür und über mir und unter mir und so. Und sind wir dahin. Und dann haben wir mit dem gesprochen und gesagt, ja, da drüber, da ist da die Lautstärke und so. Und dann ist es schon auch ganz gut, ne, wie die dann da so vorgehen. Ne? Das heißt, alle dann da rein in das Treppenhaus. Mhm. Einer drückt dann erstmal sofort auf den Aufzug, damit der dann nicht mehr benutzt werden kann.
Ah, sehr gut.
So,
ja.
Dass der schon mal runterfährt, dass nicht von oben einer runterfährt, ja. Während alle oben gerade was gucken.
Ja.
So Kleinigkeiten, ja, ne, so Routine offenbar. Und dann, dann hat dann da, haben wir irgendwo dann da geklopft und macht da einer so nachts um 4 oder was, in einer kurzen Hose, Badelatschen, da die Tür auf, so ein jüngerer Mann, gut, total nett. Und hat du, also zugänglich und so, also ein bisschen zu freundlich dafür, also so wenig überrascht, dass jetzt die Polizei da steht.
Aha,
ne? Also so ein bisschen zu gesprächsbereit. Ja klar, was kann ich denn für Sie tun? Ne? So, also normalerweise jeder Mensch würde sagen, was wollt ihr? Seid ihr bescheuert? Ja, ne? Was macht ihr? Was donnert ihr hier meine Tür?
Also nee, klar, da ist klar, es sind zwei Polizisten. Ja, was kann ich tun? Ja, klar.
Es waren 6 Polizisten. Und dann sah man aber an der Tür, da war schon so ein Abdruck von so einer Ramme. Also die waren da wohl offenbar schon mal drin.
Ach so.
Ja, und es war gar kein Einbrecher, sondern er hatte wohl vor 3 Monaten seinen Schlüssel verloren und machte jetzt die Tür also immer mit der Schulter auf.
Pff.
Und das ist halt sehr laut. Und es war also, das vorliegende Delikt war nicht festzustellen, aber viel mehr kann man auch nicht machen. Man darf nicht in die Wohnung rein und oder nicht weiter, nicht ohne Erlaubnis. Ne? So.
Wurde gefragt, ob man in die Wohnung
kann? Ja, klar.
Da hat er gesagt, nö, lass
Sie
mal.
Er hat gesagt, Sie können hier vorne hinkommen, so an den Eingang da ungefähr, ne? Aber bitte nicht hier rein, nicht da rein und dann darfst du da auch nicht rein. Es gibt ja keinen
das
Grund.
Das wusste der auch schon ganz wirklich.
Ne? Nee, aber das haben die auch nicht probiert.
Ja, also,
okay. Das machen die auch nicht. Und du weißt, hier ist irgendwie was los, so. Also irgendwie ist das hier
aber
alles nicht normal.
Aber viel wird's ja nicht provoziert und man denkt so, ich will jetzt einen Grund, warum ich dann doch rein darf.
Ja klar, rein. Ja, vielleicht fühlt man sich provoziert, aber ist man halt kein guter Polizist, weil es gibt ja Regeln für alle.
Mhm.
Und man kann halt nicht sagen, ich habe hier ein Näschen für sowas. Und
Wenn du nicht dabei gewesen wärst, wären die Polizisten dann auch so höflich gewesen und gesagt, na gut, dann fahren
ich
wir
weiß, mit. Also ich gehe
davon
aus,
ich habe nämlich Sorge immer, da, also nicht immer, mir ist das noch nicht passiert. Bei mir stand die Polizei noch nicht vor der Haustür. Aber trotzdem denkst du mir, auch wenn du so, natürlich gibt es die eine Sache, die erzählt mir auch Lund oft, was man per Gesetz dann, was die Polizisten alles nicht machen dürfen bei einer Verkehrskontrolle oder diesen da. Ich denke mir einfach, das machst du und dann sagst du hier der Schlaumeier, ne? Und dann hast du doch zu Recht.
Also
die
mir
so am Wickel, dass die denken, also, dir zeige ich es jetzt mal.
Also,
ne?
mir ist vollkommen klar, dass ich natürlich, dass die jetzt da, dass niemand, kein Polizist auf der Welt, egal was er normal, keine Polizist auf der Welt, was sie normalerweise machen würden, die, dass sie die Wildsau da spielen.
Kein John McClane.
Wenn ich daneben stehe, das ist ja wohl vollkommen klar. Aber ich traue mir auch zu, genug Menschenkenntnis zu haben, um über diese Leute, mit denen ich unterwegs war, da zu urteilen. Ich weiß ja nicht, was andere Leute machen. Es gibt genug Videos, wo man glasklar erkennen kann, dass da was schief läuft und es gibt so viele verschiedene Menschen, die bei der Polizei arbeiten und natürlich gibt es überall Arschlöcher, die sich falsch verhalten, die aus falschen Gründen die Menschen in einer Machtdemonstration da zu Dingen nötigen, die sie A, nicht eine Berechtigung haben als Polizist. Ich glaube auch, dass da bestimmte Vorurteile eine riesengroße, also auch Rassismus eine Rolle spielen bei bestimmten Leuten, wie da Menschen behandelt und bewertet werden und so. Das muss ich nicht vermuten, das weiß ich, da gibt es die Beweise für und ich war aber jetzt mit diesen Zweien da unterwegs. Und da bin ich mir sehr sicher, dass die das nicht gemacht hätten. Ich bin mir sehr sicher, dass die da nicht reingegangen wären, weil sie genau wissen, so und so weit kann ich das machen. Die haben sich auch manchmal darüber beschwert und gesagt, eigentlich müssten wir andere Möglichkeiten haben, weil wir gar nicht die Handhabe haben. Wir machen eigentlich immer Sisyphus-Arbeit und heute sagst du dem einen, das ist verboten, nächsten Tag macht das wieder. Weil es keine Möglichkeit gibt, wirklich irgendwie weiter zu machen. Das heißt, du sorgst eigentlich immer nur dafür, dass das kurz geregelt ist, bei bestimmten Dingen, nicht bei allen Dingen. Und dann müsste eigentlich jetzt mal eine Gesetzeserweiterung oder eine Gesetzesänderung in gewissen kleinen Details stattfinden, dass sie also auch handlungsfähiger sind und so und ausgestattet sind mit bestimmten Möglichkeiten. So, geht dann nicht und dann wird das eben auch nicht gemacht und dann konzentrieren sie sich eben auf die Dinge, die möglich sind. Und da in diesem Fall bin ich mir total sicher, dass das nicht stattgefunden hätte. Du wusstest, hier ist irgendwas los, aber was ganz anderes. Da irgend so ein Typ kam dann noch, der hatte noch Schuhe an und Jacke an und haben gesagt, was machen Sie denn hier? Sagt, ich wohne hier. Ja, nachts um 4 mit der Jacke an. Ne? Also offenbar hat er da nicht gewohnt und hat aber jetzt auch nicht offensichtlich irgendwas gemacht, was andere Leute, also letztendlich war es eine Ruhestörung, die verwechselt wurde mit einem Einbruch, wenn man es jetzt ganz technisch sieht. Das war dann behoben. Und alle Umstände, die man da so auffindet, von denen man sagen könnte, das ist aber kurios. Ach, und so wohnen sie hier und wie lange steht die Pfanne da schon auf dem Herd? Das geht er dann am Ende niemandem was an.
Ja.
Das, jeder kann so im Chaos wohnen, wenn er da Lust zu hat. Jeder kann nachts um vier da stehen und irgendwie mit seinem Freund sich unterhalten. Tja.
Wo hast du gemerkt, dass die eine gewisse, also eine Routine entwickelt haben, die du noch nicht hattest, wenn du da jetzt eine Nacht mitfährst?
Naja, es gab einen Fall zum Beispiel, da ging es auch auch mal wieder um häusliche Gewalt und das war in einer Wohnung. Und da muss man erstmal auseinandersortieren, wer es jetzt hier wäre. Und das waren also sehr aufgebrachte Leute, auch stark alkoholisierte Leute. So, die am Ende kamen da wirklich raus, irgendwas zwischen 3 und 4 Promille. Also,
boah.
Also richtig viel, wo wir alle...
Da würde ich gar nicht mehr stehen können.
Ja, ist ja klar. Das ist halt einfach eine Gewohnheit daran. Das heißt, wenn du wirklich alkoholkrank bist, dann ist das möglich und du kannst trotzdem noch laufen, aber bist natürlich davon trotzdem beeinflusst, auch wenn man das nicht sieht. Und wenn man dann sieht, die dahinterliegenden Konflikte, also wenn man so die Triggerpunkte merkt, dann auch im persönlichen Gespräch, das war dann, also am Ende kam raus, war eine Familiensituation mit einem neuen Freund, der Mutter, die Tochter aber auch schon erwachsen und alt und so. Und da gab es irgendeine Auseinandersetzung, hat man nicht rausgekriegt, was es jetzt genau war. Und die kochte immer wieder hoch und das war offenbar ein Problem, was schon länger ist und angereichert mit Alkohol und offenbar nicht so viele Konflikte gelöst. Wer weiß, was für Tragödien sich da in der Vergangenheit abgespielt haben. Auf jeden Fall haben die drei in der Nacht nicht so gut zusammengefunden. Und dann gab es da irgendwie eine Schlägerei und dann hat der eine die andere und andersrum, also es ging um die beiden Frauen, die sich gegenseitig beschuldigt haben. Und naja, man wird dieses Familienproblem weder lösen noch im Ansatz irgendwie verbessern können. Man kann nur dafür sorgen, dass nicht noch was Schlimmeres passiert. Und man muss dafür sorgen, dass die Person, die eigentlich nicht in die Wohnung gehört, rausgeht aus der Wohnung. Und die Ruhe und deeskalierende Art auch von den beiden, von der Alex und von dem Schmucki und auch von den anderen, die dann noch dazu kamen, das fand ich schon wirklich toll. Weil da gab es dann irgendwie einen Moment, das war dann nicht der Vater, sondern nur der Stiefvater. Und dem Schmucki ist zweimal rausgerutscht, ja, dein Vater oder ja, ihr Vater. Und darauf hat sie also extrem stark emotional reagiert und gesagt, das ist nicht mein Vater und hat also die Lebensgeschichte des Vaters ein bisschen angerissen und hat gemerkt, das ist also ein Riesenpunkt bei ihr. Und hat er sich 2-3 Mal, vorher hat die natürlich auch, sagen wir mal, Schimpftiraden losgelassen auf jeden, der da war, auch auf ihn. Aber er hat sich dann richtig aufrichtig 3-mal bei ihr dafür entschuldigt, gesagt, tut mir leid, habe ich mich versprochen, habe ich nicht so gemeint. Verstehe ich, wenn sie das stört, dann tut mir leid. So. Und es hat wirklich dafür gesorgt, dass die Situation sich wieder beruhigt hat, weil sie natürlich in dem Moment merkt, das ist in dem ganzen Chaos, in dem ganzen Durcheinander, ist das eine Form von Respekt, die dann dafür gesorgt hat, dass man dann auch wieder normal reden konnte. Man hat am Ende das nicht richtig geklärt und so. Ja, dann ging es erstmal darum, dass man die so ein bisschen voneinander trennt. Dann waren wir draußen und es gibt so Kleinigkeiten, es sind also diese kleinen Sachen. Im Prinzip wäre die Aufgabe der Polizei zu sagen, raus, tschüss. Ja? Du gehst raus, sie bleiben hier, sie gehen raus, hier mal alle Personalien aufgenommen, klären wir morgen, sie kommen morgen auf die Wache, sie gehen jetzt in ihre Wohnung und fertig. Das wurde im Wesentlichen auch so gemacht, aber dann war es kalt draußen und sie hatte nur ein T-Shirt an. Das heißt, dann geht es darum, erstmal rauszukriegen, wo sind ihre Klamotten denn? Ja, die sind da drin. Mhm. Ja, wo denn? Da irgendwo. Kann ich reingehen? Und die holen. Nein, das geht nicht, weil dann halt da alles wieder hochkocht und wieder die nächste Katastrophe passiert, weil es da sehr eng da drin. Ne? Also hat dann einer der Kollegen, ein anderer, Max hieß der, hat dann gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt folgendermaßen. Ich hole jetzt alle Klamotten, die irgendwie nach ihrer sehr vagen Beschreibung passen könnten und kam mit einem Riesenberg aus Klamotten wieder und hat gesagt, ist es das? Nein. Ist es das? Nein. Ist es das? Nein. Also wirklich 20 Sachen. Ne? Bis man irgendwann den Pullover und die Jacke gefunden hat. Und alles, was irgendwie notwendig war, dass man dann guten Gewissens sagen konnte, so, und jetzt müssen Sie bitte gehen. Ne, haben rausgefunden, wo wohnen die, um die Ecke, alles klar, tschüss.
Ja.
Und dann war das dann geregelt. Aber das war dieser kleine Mehraufwand, den hätte man machen können, aber auch nicht müssen.
Mhm.
So, und da wurde dann wirklich dafür gesorgt, dass man jetzt, so weit es irgendwie geht, das wird ja kein schöner Abend mehr für niemanden. Aber man kann jetzt sagen, ich schicke dich jetzt hier im T-Shirt weg. Oder wir sorgen jetzt mit einer, die waren auch eigentlich schon im Feierabend. Also die Kollegen, die haben einfach noch eine Stunde länger gemacht. weil sie das jetzt regeln wollten. Okay. Also standen die da so bis eigentlich eine Stunde über dem Feierabend und die haben auch lange schon gearbeitet und haben da irgendwelche Jacken aussortiert, wo sie auch sagen hätten können, ja komm, ne, das macht ihr jetzt.
Aber das habe ich jetzt richtig verstanden, du hast keinen umgeballert.
Seid ihr mit dem Blaulicht zu McDonald's?
Nein.
Habt ihr Donuts gegessen?
Auch nicht zu Dunkin' Donuts, wollte ich gerade sagen, nee. Sind aber Blaulicht gefahren, ja.
Ja?
Mit Eile, sagt man. Hingeblaut.
Ja?
Hingeblaut, so sagen die.
Macht das den Bock?
Das weiß ich, also es ist jetzt nicht so, dass sie da Yippie sagen oder Hui oder so, wenn sie so ganz schnell. Nee, sondern die müssen auch aufpassen, dass man trotz Blaulicht jetzt keinen Unfall baut. Das heißt, wenn man selbst mit Blaulicht, mit über hoher Geschwindigkeit, selbst über eine grüne Ampel zu fahren, heißt das nochmal extra gucken, ob rechts was kommt. Das heißt, Kollegin sitzt da und sagt, rechts ist frei und erst dann ballerst du weiter. Du fährst ja nicht da mit 90 Sachen durch die Stadt. Aber es ist ganz schön schnell, ne? Wenn du da so drin sitzt, dann denkt man auch, ja.
Vor allem Vorsicht. Das Gefühl, über eine rote Ampel da zu brettern.
Ja, erstmal das kennen wir nur aus Venezuela, ne? Damit uns niemand überfällt. Aber dass man da so durchballert, dass man, und auch wenn man dann irgendwo parkt, dann denkt man immer, scheiße, darf man ja gar nicht stehen. Ne? Dann hat man so alte Reflexe, dann denkt man, wer soll uns denn, wir müssen ja hier parken. Das ist ja der Einsatz. Wir müssen hier so quer auf der Straße parken. So ist es. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also im Großen und Ganzen kann ich, glaube ich, sagen, jetzt ohne noch auf einzelne Sachen einzugehen, sind natürlich noch mehr Dinge passiert und so. Aber ich kann so die Arbeit von den Zweien da bewerten. Das war eine ganz schön harte Nacht. Wir waren alle müde dann. Irgendwann nicht nur ich, sondern die auch. Und die haben auch gearbeitet, ich habe bloß geguckt. Und wenn man sich so überlegt, dass das dann auch, ne, so Dienstpläne sind auch mal so, mal nachts, mal tags, mal so, mal so, mal so. Und dann hofft man, dass man auch mal freikriegt zwischendurch. Dann gibt es noch irgendwelche Gerichtsverfahren, wo man als Zeuge noch auftreten muss und so, ne? Dann, wo man dann auch noch hin muss an seinen freien Tagen, kriegt man die Stunden aufgeschrieben und so. Das ist jetzt alles nicht so, dass man sagt, oh, da hat man jetzt eine gute Zeit. Aber wenigstens kriegt man super viel Geld, ne? Es ist jetzt auch, es ist okay bezahlt, aber es ist, reich wird da auch niemand, ne? Das weiß auch jeder da, sondern die machen das eben aus anderen Gründen. War ein interessanter Job. Man konnte mehr regeln und auch mehr den Leuten dann am Ende durch Engagement zur Seite stehen und halt irgendwie denen mit Respekt gegenübertreten. Ne? Auch noch eine Anzeige aufgenommen von jemandem, der stark verprügelt wurde, weil er da auch jemandem helfen wollte und dann es selber abgekriegt hat.
Oh nee.
Und so, und auch da so mit aller Ruhe, da waren wir eigentlich schon weg und dann hieß es, nee, wir gehen nochmal zurück, um nochmal mit dem Augenarzt zu sprechen, um zu gucken, wie schätzt der das ein, weil dann aus einer Körperverletzung eine schwere Körperverletzung wird, das kann nochmal anders ermittelt werden, dann hat er nochmal eine höhere Chance darauf, dass da wirklich jemand geschnappt wird und so weiter, und dann waren wir wirklich schon im Auto, fiel ihm das ein, müssen wir zurück. So, um zu gucken, ob man nicht noch mehr da rausholen kann und so, ne? Und das war ein wohnungsloser Mensch, der auch bekannt war, der da einfach so richtig eins abgekriegt hat. Also der sah wirklich schlimm aus. Der dann aber ganz lieb erzählt hat, wo du dann auch merkst, ne, was für eine Lebensrealität das ist, sondern der hat mit einem Fatalismus das erzählt, der so früh eingesetzt hat bei ihm, wie das bei niemandem anders eingesetzt hätte, sondern man hat so richtig gemerkt, der war jetzt gar nicht überrascht, das Auge konnte man nicht mehr sehen, das war komplett zugeschwollen, gebrochene Nase, blutete raus und so. Der hat also richtig mit dem Fuß, der wurde ins Gesicht getreten, richtig eins abgekriegt, weil er einem Mädchen helfen wollte, die von vier Jugendlichen bedroht wurde. Und am Ende stellt sich raus, es war wohl irgendwie Bruder und Schwester und sowas, aber egal, da war es schon geschehen und die haben sich dann auf ihn konzentriert und er hat es dann abgekriegt und so. Aber man hat gemerkt, der war schon wieder ruhig eigentlich, wo wir praktisch noch völlig außer uns wären oder jeder, der das in seinem Leben jetzt, klingt jetzt komisch, aber nicht erwartet, der wäre außer sich, hätte gesagt, was für ein unglaubliches Pech habe ich, aber du hast bei ihm schon gemerkt, ja, jetzt hat das passiert. Mhm. Ja, kann ich da nicht mehr schlafen, muss ich woanders schlafen, weil die Ecke ist ja jetzt blöd. Schlafe ich halt woanders. Ja, okay, ja. Jetzt ist eben das passiert, ja, okay. Und man weiß, morgen passiert ein vergleichbares Unglück. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ihn das aus so einer Glückssträhne rausreißt, dass jetzt dieses Unglück passiert ist. Sondern alles irgendwie so schwierig. Und wenn dann noch irgendwie Polizisten kommen, die dann so eine Anzeige, von denen natürlich klar ist, dass es nicht so einfach ist, das zu ermitteln, wenn da keine Kameras sind oder das keiner gesehen hat und so richtig, ne? Dann ist es nicht einfach, das zu ermitteln, aber dann kommen die halt an und sprechen ein bisschen mit ihm und haben dann auch gefragt, was haben sie denn eigentlich mal gemacht, und bekommen also, ne, so ein bisschen hören, hat er Lust zu sprechen jetzt gerade, und hat er erzählt, was er früher mal gemacht hat und so, und naja, so einfach so ein bisschen gesprochen miteinander. Mhm. Und das war dann eigentlich auch schon ein bisschen was wert in dem Moment. Klar, dann irgendwann sagst du auf Wiedersehen, aber man verabschiedet sich nett voneinander und hat dann da auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Und das fand ich einfach gut.
Und sag mal, unter anderen Lebensumständen, wäre das ein Beruf für dich auch gewesen, so von den Kompetenzen, ja, schon, denen, ja, die du da gesehen hast?
Ja, ich glaube schon, ja. Ich weiß jetzt zu wenig, aber ich würde mich, also ich interessiere mich dafür mehr als für anderes, ja. Total, ja, eben durch diese, durch diesen Moment, wo man auch merkt, also das der wichtigste Instrument, was sie einsetzen, ist ihre Sprache da. Und du hast nur bedingt Möglichkeiten, aber die du hast, kannst du dann einsetzen, wenn du das möchtest. Da muss ich ja total engagieren dafür. Ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo du selber vielleicht über die Bezahlung oder die harten Arbeitszeiten und so hinaus vielleicht irgendwie eine Befriedigung erfährst, wo man sagt, das macht hier wenigstens Sinn, was ich hier tue. Und da hast du es halt selber in der Hand. Also man kann auch relativ spät übrigens noch das werden. Also dadurch, dass hier, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass sie Nachwuchsprobleme haben. Aber man kann, glaube ich, bis 39 sich mittlerweile bewerben. Und kann das auch noch werden, wenn man möchte.
Das lässt du aber mal schön. Ne? Du gehst ja Dienstag wieder Witze erzählen.
Ich bin ja 39.
Hat man da eigentlich so mit so einem Quatschberuf, ne?
Ja.
Hat man da fast ein schlechtes Gewissen oder ist man froh darüber, dass man nicht jede Nacht mit solchen Sachen konfrontiert wird?
Ja, natürlich,
oder?
Also ja, klar.
Bist du jetzt demütig auf dem Dreh?
Nee.
Wenn es um die 12. Stunde geht.
Ich bin grundsätzlich demütig, aber nee, jetzt nicht dadurch. Jeder hat seinen Teil zu tun in der Gesellschaft und ich probiere zumindest das, was ich da mache, mit so viel Sinn aufzufüllen, wie es eben nur geht. Das ist nicht jeden Tag möglich, ne? Verstehe ich auch. Aber ich probiere das, ich glaube, man kann schon in seinem Bereich, egal ob man nun Bäcker, Fernsehmoderator, Polizist oder ja, Sachen, die vielleicht nicht so. Ich glaube, man kriegt es irgendwie hin, seine Aufgabe wahrzunehmen und sich Leuten gegenüber respektvoll zu verhalten. Das kann man ja eigentlich überall machen. Das kann man auch so im Alltag machen. Ne?
Ja. Gestern war deine Aufgabe, in so einen Serverraum zu gehen und an den Steckern zu ziehen. Und ja, dann ist die 15 Minuten, dann ist das Sendeband ausgefallen, das Notfallband.
Das war wichtig.
Das war deine, ja.
Das war auch wichtig, das musste man auch mal ausprobieren. Das war ein Stresstest. Ein Stresstest für das ProSieben-Sendesystem.
Da hoffen wir mal, dass nicht ein Polizist auf die Idee kommt, mal zu fragen, ob er mal bei deinem Arbeitstag mitmachen kann.
Ja.
Und mal eine Nacht mitfahren.
Ja, meine Nacht, ja, also ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, dann ist sowieso immer Polizei dabei bald. Also es gibt ja Möglichkeiten, um Polizisten das zu ermöglichen. Ne? Bushido hat die ja auch mal eingeladen, mehrere Jahre.
Ja.
Dass die auch mal so eine Nacht mal mit dabei sind. Es gibt schon Möglichkeiten. Na, ihr zwei Mäuschen, ihr müsst jetzt richtig arbeiten. Kann das sein?
Das stimmt, aber vorher müssen wir noch kurz Neuigkeiten vom Sexschaman.
Oh.
Er ist das, muss man sagen, Maskottchen von Baywatch Berlin. Er begleitet uns eigentlich seit Folge 1, der Sexschaman. Und es ist unsere, muss man fast sagen, inzwischen berufliche Pflicht, zu informieren, was es dort Neues gibt.
Was ist das nochmal kurz zusammengefasst?
Der Sexschamane ist der Verlobte von Prinzessin Märtha Louise aus Norwegen. Also sie ist praktisch, der Sexschamane hat so Einzug erhalten in die norwegische Königsfamilie. Der Sexschamane heißt bürgerlich gar nicht mit Vornamen Sex und mit Nachnamen Schamane, sondern Durek Veret. Und sie sind einander verfallen. Und, das
aber
ist
der
ein,
heilt durch
der Bumserei. Heilt, also der bumst da und dann danach fühlt sich irgendwie besser.
Ja.
So würde ich das
mal sagen. Kann man da mal eine Nacht mitfahren?
Da kann man bestimmt mit dem mal mitfahren. Das ist auch bestimmt sehr, sehr interessant. Und alles, wo es ums Knüdern und Knattern geht, da kennt der sich also bestens aus. Und so sind die vielleicht auch aufeinander getroffen. Und jetzt ist es so, immer wieder gibt es natürlich Ärger, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat der Sexschamane irgendwie sowas, würde ich jetzt mal so ein bisschen platt sagen, Schmuddel-Image, ne? Wenn man eins in so einem Königshaus nicht brauchen kann, ist es halt ein Schmuddel-Image. Ne? Man ist ja sehr bemüht, doch Bella Figura zu machen. Ist, würde ich sagen, eine der Hauptaufgaben. Und jetzt ist es so, Märtha Louise hat jetzt ein bisschen so eine Art Einsehen gehabt. Sie ist nach einer bestimmt wieder herrlichen Nacht neben dem Sexschamanen aufgewacht und hat gesagt, so, jetzt lieber Sex, wir müssen jetzt da mal was tun. Ne? ich denke, sie so nennen sich.
Sex,
ne?
Der Erste.
Ja, ist lieber Sex. Sie sagt zu ihm Sex und er sagt Prinzessin. Ne? Ja. Ja, und dann hat sie sich jetzt Folgendes überlegt. Sie gibt jetzt mal alle Titel ab. Sie wird die nicht mehr nutzen, die Titel.
Wie Prinz Harry.
So ein bisschen so ähnlich.
Hat er sie versext?
sie will jetzt einfach den ganzen, sie will im Grunde einfach diese ganzen, den ganzen Ärger vom Königshaus wegteilen. Sie akzeptiert, ja, ich und der Sex, wir sind eben glücklich, er schamaniert gern, das wollen wir auch weiter so betreiben, aber es muss halt einfach nicht sein, dass bei mir noch da Prinzessin dran steht.
Meinst du, das war freiwillig, die Entscheidung?
Ja, ich meine, wieder die Vernunft jetzt Einzug
gehalten. Meinst du, Prinz Hakan hat gesagt, entweder Sex oder Titel?
Ja.
Also es ist so, was ist,
Geld oder Liebe?
Also es ist so, sie selber sagt, sie will mit der Entscheidung dazu beitragen, dass endlich wieder Ruhe ins Königshaus einkehren kann. Und das ist doch erstmal eine nette Sache, weil man muss auch sagen, der Sexschamane, so sehr wir ihn natürlich sympathisch finden, das ist ja klar, aber er hat natürlich auch seine dunklen Seiten, also er ist nämlich aber sehr in die Kritik geraten, das will ich noch nachliefern. Und zwar schreibt hier ein großes Boulevardblatt, er ist mit einem kuriosen Ausspruch zum Thema Corona-Infektion in die Kritik geraten, weil er nämlich gesagt hat, und so steht es hier wirklich drin, das werde ich screenshotten, dass er Corona mit einem Medaillon geheiratet hat. Und jetzt weiß ich auch nicht genau, ob da so ein Schweinemedaillon gemeint ist oder ob da irgendwie so eine Silbermünze oder was.
Hä, was?
Geheilt.
Er hat Corona
geheilt.
Medaillon geheilt.
Ach so.
Aha. Medaillon. Schweinemedaillon weiß man nicht, was für ein Medaillon.
Aber das Ding ist,
was ist denn ein Medaillon? Ich kenne nur Schweinemedaillon.
Wenn sie aber...
ich kenne das von Elden Ring. Das ist so ein...
Ist eine Brosche?
Ja, ne, ist ein großer Stein
Kette.
Und der ist so ein bisschen
hat verziert. Er damit geheilt. Und da gibt es jetzt natürlich sogenannte Wissenschaftler, die sagen, Mensch... Sind wir uns unsicher?
Ja, aber sag mal, sie will doch Ruhe reinbringen da, ja. Ne? Und jetzt mit großem Pomp und so da jetzt die Titel niederzulegen und zu sagen, das mache ich jetzt, damit ich weiter knattern kann.
Ja.
Ist das wirklich die Art, wie man da Ruhe reinbringt? Wäre nicht im Sinne von Prinz Hakan, wäre in seinem Sinne nicht Ruhe reinbringen eher der Sexschamane hört auf.
Nein, Klaas, das ist der falsche Weg. Ein Sexschamane muss Sex machen und eine Prinzessin muss Ruhe reinbringen und das, er muss alles mit anstellen. Beide sollen das machen, was sie am besten können. Und ich weiß, ja, hin und wieder, haben wir erfahren, hört uns Christian Schwocho, der Regisseur war bei The Crown unter anderem. Tolle Serie. Und ich will Herrn Schwocho vielleicht auf diesem Wege mal, einfach, dass er nochmal Richtung Norwegen nochmal die seine Augen ausrichtet. Ja. Ich erwarte, genau, The Sex Crown oder The Shaman Chronicles, sowas, das wäre doch jetzt mal toll. Das will ich doch jetzt nochmal reenacted sehen mit echten Schauspielern, diese ganzen Konflikte. Wie muss dann der Sexschamane anreisen extra? Mit seinem Schweinemedaillon in der Hand, gerade auf frischer Tat ertappt, muss er dann nochmal vorsprechen. Hakan, was ist hier los? Was willst du? Ich muss doch hier meinen
Auch
Tag
wenn
weg.
Abends die Familie ja. zusammengerufen wird im Hof,
große
da heißt
Beratung.
Es so, du kannst knattern, ja. ne? aber nicht mehr mit deinen Titeln. Gib
Exakt.
Die ab. So,
ja.
ne?
Das wäre natürlich auch nur, dass er den Schamanentitel abgibt. Das wäre auch okay gewesen, dass er sagt, ich knatter weiter, aber en privé, wie der Franzose sagt. Ich gebe den Schamanentitel ab.
Ja.
Naja.
Meinst du auch, dass Prinz Hakan vielleicht auch hoffen will, dass er mit seiner sexuellen Energie nicht Mette Marit noch mit
in den Abgrund
mit einkassiert?
Ja, das kann sein. Aber ne, also ein Versprechen gilt natürlich, wir behalten den Sexschamanen im Auge. Das ist jetzt erstmal, finde ich, muss man sagen, fürs Königshaus eine positive Entwicklung. Und wir gucken da weiter drauf.
Ich habe noch was für dich, Klaas.
Na dann.
Also du hast ja manche absurde, also manchmal so, da macht so Blitz in deinem Hirn, ne? Und dann denkst du, du musst, also dann hast du so absonderliche Hobbys oder sonstiges, auch, ist dir auch nicht fremd, ja?
Ja.
Und dann überraschst du uns alle.
Passiert uns.
Und manchmal. Alle zwei, drei Jahre kommst du mit einer neuen VR-Brille.
Das ist richtig,
um
ja.
Um die Ecke. Du bist ein VR-Brillen-Freak.
Ja, aber die alte habe ich jetzt ganz lange schon nicht mehr benutzt. Ja, die liegt schon ewig rum, weil das ist langweilig.
Ist das die von Olli Schulz?
Nee, Olli Schulz, ja, ich weiß nicht, welche er mittlerweile hat, aber ja, es gibt ja nur eine.
Ja, ihr tauscht euch da
die
aus.
Die heißt immer, Oculus, ne? Und so, aber da kommt nichts Neues mehr und das ist dann
doch.
So... Ja?
Doch, falscher könnte es nicht sein.
Okay, was ist los?
Ja. Der Oculus Rift Gründer.
Begeistere mich.
Ja, der wirklich das damals, wie heißt der?
Das hat er verkauft an Meta.
Hat er an Meta verkauft, damit Milliarden, für 2 Milliarden hat er das 2014 Boah. An Meta verkauft.
Da glotzt blöd, Chico.
Ja. Und trotzdem ist er noch, ja, also er denkt weiter, wie das ganze, das VR-Erlebnis, das wie eine immersive Erlebnis, dass man wirklich die Welten verschwimmen zwischen virtuell und ja. echt, das ist
Metaversum.
Ja das Ziel. Ja. Und dieses, was er da mit der Brille angefangen hat, losgetreten hat, das hat er jetzt auf eine neue Stufe gesetzt und er hat einen Prototypen entwickelt.
Was?
Ihr lacht jetzt noch, aber
ich lache nicht. Ich will das jetzt schon haben. Ich weiß noch gar nicht, was es ist.
Ja, willst du haben? Ey, kaufe ich dir. Wenn es das gibt, kaufe ich dir das.
Ja. Ich weiß nicht, was es ist.
Ich habe Sorge, dass es einfach ein Bordell ist.
Ja. Der Mann, dieser Visionär, ja, hat halt festgestellt, egal wie gut so eine VR-Brille ist, wie gut die Grafikleistung und sowas ist, natürlich sind die Spiele, haben nie, man wird nie die Spannung erreichen, die es zum Beispiel hat, wenn man im echten Leben in Gefahr gerät. Ja, oder
ich verstehe, woraus hinausläuft.
Und was der gemacht hat, ist, und das gibt es wirklich jetzt als Prototyp, der hat eine Brille gebaut, in der oben an der Stirn 3 Sprengladungen drin sind.
Was?
Und das Ding wäre, du spielst in einer virtuellen Welt, wie im Metaversum, und wenn du da stirbst, wird das gesprengt und von deinem Kopf ist nichts mehr da.
Ist nicht dein Ernst?
So, und er hat sich bislang, weil es gab manchmal so, also er kann es noch nicht genau abschätzen, dass es wirklich nur dann passiert, wenn du in der virtuellen Welt stirbst, dass die losgeht. Sondern er hat noch Angst vor Fehlfunktionen. Oh, und er wegen irgendeiner, keine Ahnung.
Das ist ja super verrückt.
Ja, und deswegen hat er es noch nicht getraut, sie sich selbst aufzusetzen und damit zu probieren. Und er arbeitet auch an so Sachen, dass man die nicht mehr abkriegt ab einem gewissen Zeitpunkt und.
Gott, das ist und alles höchstgradig verboten. Man muss den doch ein. Der nächste,
das ist ein Horrorfilm.
Der nächste verrückte Milliardär.
So sieht die aus.
Zeig mal.
Du liebes bisschen.
Das ist geisteskrank.
Ich denke eher, es ist wahrscheinlich sowas wie eine Kunstaktion, wie man Also er hat die gebaut und wie gesagt, er schwafelt davon, dass er die sich irgendwann selber aufsetzen will und vielleicht mit einem Knall irgendwie in die Geschichte
eingehen. Das erinnert mich an diesen Typ, der selber eine Rakete gebaut hat und zum Mond fliegen
wollte.
Exakt
so, ne?
Das vielleicht ist auch nicht ist so gut verrückt ausgegangen.
Wie hieß der denn nochmal?
Weiß nicht, aber Ruhe in Frieden.
Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt hier Super Mario, ne? Und dann fallt ihr auf so eine Schildkröte drauf und dann macht ihr bumm und das Hirn ist weg. Ja, da ist Spannung im Spiel, das muss man ihm lassen.
Ja.
Also da ist es dann wirklich spannend.
Ja.
Ist das was für dich, Klaas?
Nee, ich will es doch nicht haben.
Willst du doch nicht haben?
Nee, aber ich finde gut, dass der weiter denkt, weil ich finde, also mir wurde mein Leben lang wurde mir 3D versprochen und Virtual Reality und so. Ne? Also wirklich, seit ich auf der Welt bin, wurde immer gesagt, das gibt's bald und dann so. Und immer habe ich das dann sofort ausprobiert und es war immer enttäuschend, immer.
Ja.
Es war immer enttäuschend, immer. Und dann habe ich das allererste Mal diese Brille mal aufgesetzt, vor ein paar Jahren dann, als es so das erste da gab. Und da habe ich so eine 360 Grad Rundumblick gehabt. Da gab es irgendwie so ein ganz billiges Ding. Da saß man so im Kino und konnte man sich auf einer Kinoleinwand Sachen angucken. Und das war aber so die immersive Erfahrung, war in diesem Kino zu sitzen. Und es war so echt und so gut, dass ich dachte, okay, es ist soweit, das ist die Zukunft. Und dann ging es aber irgendwie nicht weiter. Das ist so wie mit der Mondlandung. Mhm. Einmal 1969, alle so yeah, und dann 1000 Jahre nicht mehr.
Kommt nichts mehr.
Also ich verstehe es nicht, warum geht es nicht weiter?
Ja, vielleicht weil zu viele Leute damit beschäftigt sind, ihr Arschloch zu sonnen. Das wäre jetzt mal mein
Erklärungsversuch. Ja, aber du hast doch gesagt, dass man davon so eine Art frische Kick bekommt. Dann erwarte ich mir auch so ein neues Ideenreichtum durch so gesonnenbadete Arschlöcher. Will ich auch. Gesonnenbadete Arschlöcher klingt wie so normale Mallorca-Urlauber. Aber ich meine tatsächlich gesonnengebadete Arschlöcher. Erwarte ich mir auch so ein gewissen Innovationsaufkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Dass also neue Sachen entwickelt werden.
Wir brauchen wieder einen Ideenruck.
Ja.
Ja,
es muss ein Ruck durchs Arschloch gehen.
Ja.
Vielleicht kann man irgendwas, wenn wir jetzt wir fahren jetzt gleich wieder ins Studio zurück und so, und wenn dann da ein schlechter Gag, wo die Pointe nicht zündet, dann zündet eine Sprengladung.
Weiß nicht, wie lange es das Innovation. Studio dann noch gibt, Schmidti. Das könnte recht rasches ändern.
Noch vor dem Frühstück ist da alles.
Ich wollte sagen, das würde ich würde ich anders programmieren.
Okay.
Ja, du kannst ja sagen, es explodiert dann, wenn wirklich mal ein geistreicher Moment entsteht. Dann schaffen wir die Woche.
Naja.
Leute, ich wünsche euch da viel Spaß bei eurem Mist. Ich muss jetzt meinen Personalausweis beantragen, meinen neuen.
Top.
Ja, das muss man auch mal machen. Ja. Steht in meinem Kalenderstand, der läuft jetzt ab, ich soll da hin.
Furchtbar.
Also gehe ich da jetzt hin.
Liebe Grüße.
Ja. So.
Ja, wir fahren nach Adlershof, machen Wer steht mir die Show. Mhm. Morgen die Sendung Nummer 2.
Ja. Gut, also. Jakob hat so richtig Bock, guck mal.
Hast du Bock, Jakob?
Ich muss mich da noch rantasten.
Du bist ein altes, faules Ei, bist du.
Heute ist viel zu tun, da habe ich schlechte Laune.
Prima, klasse. Tschüss. Tschüss. Alles ist Gute als Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemand Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.